Es ist die Big Show 735, Sportradio 360. Es geht weiter mit der Formel 1 und es geht weiter mit der Nachbetrachtung. Es geht erstmal weiter mit Stefan Edel. Hallo Stefan.
Servus, hallo.
Es geht weiter mit einer Nachbetrachtung eines Brasilien Grand Prix, der mir zu trocken war. Es war zwar kühl, aber es war trocken, Stefan Edel. Was ist da los? Wenn man sich nicht mal mehr auf Brasilien verlassen kann, dann weiß ich auch nicht weiter.
Ja, aufs Wetter kann man sich in der Formel 1 generell nicht verlassen. Wenn es heißt, es pisst und schifft, dann ist es garantiert immer trocken. Und wenn es heißt, es bleibt trocken, dann bleibt es auch meistens trocken. Also schade eigentlich, dass es halt diese Wetterkapriolen nicht mehr so oft gibt. Und wenn sie es gibt, dann bleibt die Formel 1 meist stehen oder noch in der Garage und verschiebt den Start. Also ja, die ganz extremen Wetter, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, glaube ich. Und ich hätte es auch tatsächlich gefeiert, weil ich finde, Brasilien ist nochmal viel, viel besser, wenn da die Fahrbahn noch rutschiger ist. Und ja, das war dieses Mal nicht der Fall, aber ich glaube, das Rennen war alles andere als trocken. Es war schon ziemlich interessant.
Nee, war ganz, ganz grandios. Und der Voice, ich möchte mal anfangen mit jemandem. Haben wir denn nicht letztens auch schon in Mexiko gelobt, nämlich Oli Bearman, wo er Vierter geworden ist? Jetzt ist er Sechster geworden. Er sagt, das war das Maximum, was drin war. Aber da sage ich, wo ich immer noch einen Softspot für das Haas-Team habe, wegen Günther Steiner naturgemäß, aber da sage ich aller Ehren wert. Und ist es jetzt noch überraschend, diese guten Ergebnisse, oder sollte man schon daran gewöhnt haben?
Sollte man es eigentlich schon dran gewöhnt haben, denn Oli Bearman wird hinter den Kulissen tatsächlich schon so ein bisschen auch als Ferrari-Zögling ernsthaft als Nachfolger bei der Scuderia für Lewis Hamilton gehandelt, wenn der dann mal aufhört. Wobei da noch die Hoffnung ist, dass der im nächsten Jahr eine Turnaround schafft, wobei ich nicht ganz sicher bin. Aber Bearman ist einer von diesen Kronprinzen, die jetzt wirklich in der zweiten Saisonhälfte für ordentlich Furore sorgen. Es ist nicht nur der 20-jährige Engländer, es ist auch ja zu Saisonbeginn vor allem sehr stark Isaac Hadjar, der Franzose, vor allem wenn wir bedenken, wie es ja für ihn losging. Erster Grand Prix-Saisonstart in Melbourne und dann haut er gleich in der Einführungsrunde seinen Racing Bull-Rennwagen in die Barrieren. Das war natürlich suboptimal, aber der hat sich da relativ zügig rausgearbeitet. In Sandford zum ersten Mal auf dem Podium. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, aus meiner Sicht, der beste, aussichtsreichste Kandidat für den Platz neben Max Verstappen 2026. Möglicherweise einen Tick zu früh, aber mit Tsunoda brauchen wir jetzt definitiv bei Red Bull nicht mehr weitermachen. Das hat sich auch jetzt gezeigt. Und man muss auch sagen, Andrea Antonelli, der ja auch so eine Formschwankung hatte, überhaupt gar keine Frage, normal bei einem Rookie. Toto Wolff ist da ja als Mentor auch ziemlich stark kritisiert worden bei einigen schwachen Ergebnissen. Aber der hat jetzt tatsächlich sich auch intensiv rausgearbeitet. Und das war auch ein fantastisches Sao Paulo-Wochenende von Antonelli.
Ja, aber wieder, wie im vergangenen Jahr, Stefan, eben finde ich natürlich Max Verstappen, der Fahrer, der den Grand Prix bestimmt hat, und ich sage aber auch, und ich sehe das ja auch auf eurer Seite, warum macht er den letzten Boxenstopp? Warum riskiert er nicht, dass er mit seinen Medium-Reifen durchfährt? Dritter wäre er sowieso geworden, da hätte nichts passieren können, aber vielleicht hätte er das ja mit den Medium-Reifen über die Distanz gebracht. Wie ist da die aktuelle Lehrmeinung zu dieser Entscheidung von Red Bull Racing?
Ich habe lustigerweise in dem Moment auch gedacht, als er in die Box fährt, warum? Ja, warum tut er das? Und Red Bull hat es ja hinterher so verkauft, ja, das war ein Risiko, nochmal den Boxenstopp zu machen. Und ich denke eigentlich auch eher so, wie du es gerade formuliert hast, es wäre ein Risiko gewesen, auf der Strecke zu bleiben. Der Boxenstopp, das war auf Nummer sicher gehen und dann mit Softreifen am Ende noch probieren, da nochmal was zu reißen. Und es hätte auch fast gereicht noch gegen Kimi Antonelli für Platz 2. Das wäre vermutlich dann das Maximum gewesen, logischerweise. Also dritter Platz, das wäre drin. Ich glaube, ich hätte es probiert. Und dann hätte man zumindest McLaren unter Druck gesetzt. Dann hätte man zumindest Lando Norris dazu gezwungen, dass er nochmal auftritt, weil dann hätte er den Verstappen noch überholen müssen. Und wenn man bedenkt, dass andere Fahrer mit dem Medium-Reifen knapp 50 der 70 Runden der Renndistanz geschafft haben, dann hätte das der Verstappen auch hingekriegt, locker. Und dann glaube ich auch, dass der am Ende noch Gummi gehabt hätte. Die große Frage ist halt, und das ist das, was wir nicht wissen, ob ihn der Lando Norris halt kassiert hätte oder nicht. Und ich glaube schon, dass der Norris da vorne ein bisschen rumgecruised ist. Der hatte keine Gegner in dem Rennen. Insofern hätte der sicherlich noch Reserven gehabt. Aber spannend ist es natürlich schon, ja, weil dieses Ergebnis hat natürlich potenziell ja große Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft. Ich meine, Max Verstappen ist nach dem Wochenende wirklich nur noch krasser Außenseiter. Aber sag niemals nie. Wir hätten auch vor knapp 6 Wochen nicht gedacht, dass auf einmal Lando Norris der Meisterschaftsführende ist und Oscar Piastri dermaßen abschmiert. Insofern, wer weiß, es sind ja noch ein paar Wochen in diesem Jahr.
Ich hätte auch am Samstagabend nicht gedacht, dass der Verstappen aufs Podium fährt.
Ja, zum Beispiel.
Ja, und der Voice, aber was ich dann, ich weiß nicht, ob ich es gut gefunden habe, aber jedenfalls habe ich es interessant gefunden, die Art und Weise, wie Oscar Piastri das dann angegangen ist, wofür er dann auch eine Strafe bekommen hat. Aber ist das ein Risiko, das er gehen muss, wo er dann Antonelli ein bisschen berührt und Leclerc indirekt abschießt? Oder ist das ein Zeichen, also ich sage normaler Rennunfall oder Zeichen einfach der Nervosität und auch der Formschwäche, wie wir sie bei Oscar Piastri in den letzten Wochen gesehen haben?
Also ich habe den Eindruck, die Zweifel haben die Seiten gewechselt. Lando Norris wurde ja immer als relativ weich, als zu selbstkritisch beschrieben, der sich und das Team immer wieder seine eigene Leistung zu sehr ins Frage stellt. Und der neugeborene, titulierte Iceman Piastri hat Nerven wie Drahtseile. Hat sich wirklich verändert in den letzten Wochen. Man muss natürlich auch zugeben, dass der Piastri jünger ist und noch nicht so viele Jahre in der Formel 1 ist wie Norris. Aber trotzdem, das ist interessant. Hätte ich auch in dieser Form überhaupt nicht so vermutet, dass bei Piastri jetzt momentan ganz offenbar dann eine Negativspirale dabei ist. Denn in der ersten Saisonhälfte hat er einen unglaublichen Speed hingelegt. Und viele haben schon gesagt, naja, das ist der kommende Weltmeister in diesem Jahr. Der marschiert da durch, da kommt keiner hinterher. Schon gar nicht sein Teamkollege Norris. Aber das war jetzt eine wunderbare Antwort, finde ich, in Brasilien an einem vergangenen Wochenende. Denn sowohl im Sprint wie auch im Rennen war Norris wirklich souverän und hat das Optimale aus dem Auto rausgeholt. Wir hatten ja auch so ein bisschen Zweifel, ob bei McLaren insgesamt der McLaren-Führung tatsächlich jetzt die Nervosität sich durchsetzt. Denn die letzten Rennen vor Brasilien waren ja noch nicht so irrsinnig souverän. Und in Riesenschritten ist Verstappen und Red Bull näher gekommen. Es war jetzt eine gute Antwort, fand ich, von Norris und von McLaren. Aber Piastri, das war klarer Fehler. Und ich fand tatsächlich auch, was Leclerc hinterher gesagt hat, dass die Rennsportkommissare da eine eindeutige Strafe ausgesprochen haben. Ich fand das auch eine 50-50-Entscheidung. Beide waren dran schuld an der Kollision. Leclerc konnte gar nichts dafür. Aber klar ist, oder wenig dafür, aber klar ist, im Start ist es ohnehin immer, es sind so viele Variablen und gerade dieses S, das bergab geht und noch nach außen fällt, hat es wirklich in sich. Action war da, ich muss aber auch sagen, wir hatten gerade einige der Kronprinzen doch sehr gelobt, auch wegen der Ergebnisse und der tollen Fahrt in Sao Paulo, aber klar ist auch, einen müssen wir schon auch rausnehmen, der da diesmal kein Sahnewochenende hatte. Und das ist Gabriel Bortoletto, der offenbar zum ersten Mal vor einem heimischen Publikum in Brasilien hoch umjubelt, ganz offenbar da die Nerven nicht behalten hat und sich zwei Granatenfehler und Abflüge geleistet hat. Beim ersten am Samstag hat er auch richtig Glück gehabt. Also da muss ich sagen, er hat ein paar sehr gute Rennen in diesem Jahr gehabt. Und er hat, das müssen wir auch sagen, Stefan hat es ja schon mal vor einigen Wochen an dieser Stelle gesagt, hat vor allem den Hülkenberg im Qualifying lange und regelmäßig im Griff gehabt. Und das für einen Neuling ist auch sehr, sehr gut. Aber das war jetzt ein Wochenende für den vierten der eigentlich starken und eindrucksvollen Rookies. Grand Prix Brasilien, Bortoletto 2025, haken wir mal ab.
Ja, also das ist natürlich dann besonders bitter, dieses vom eigenen Publikum zu scheitern. Nico Hülkenberg dann noch auf einem starken 9. Platz. Und die Frage ist jetzt, also Stefan Ehlen, das hat der Voice jetzt hier so nebenbei gesagt, dass Red Bull Racing für Yuki Tsunoda eigentlich keine Verwendung haben sollte im kommenden Jahr. Aber gibt es denn irgendjemand, der sich ganz massiv aufdrängt, dass er diesen 2. Platz neben Max Verstappen einnehmen könnte? Also wollen, glaube ich schon, dass es viele Junge gibt, aber ist es jemand wie Hadjar, der mit Liam Lawson haben sie es ja schon versucht, aber ist es jemand wie Hadjar aus dem zweiten Team, der dann sich wirklich komplett aufdrängt, neben Verstappen zu fahren?
Also ich glaube, sie wollen alle und ich glaube, sie fürchten es alle. Weil sie wissen alle, das hat jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht funktioniert und alle, die da gefahren sind, die sind jetzt aussortiert, nicht mehr da. oder auf dem absteigenden Ast. Also ich glaube, man ist gewarnt. Und ich glaube, der eheste Kandidat, das ist wahrscheinlich Isak Hatscher. Aber auch da ist halt die Frage, ne? Das ist eine ähnliche Situation wie bei Lawson. Der Wechsel kommt schon sehr früh, wenn er denn kommt. Und der Max Verstappen ist in einer Überform weiterhin einfach. Wird auch ein Hatscher nicht gut aussehen, glaube ich. Das heißt, eigentlich ist die Beförderung zu Red Bull natürlich so das Wunschszenario für jeden, der aus dem Red Bull-Kader kommt. Es ist zugleich im Prinzip auch die Höchststrafe, die man kriegen kann, weil das ist der aktuell beste Fahrer und der wird jeden alt aussehen lassen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was sich da tut. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass sich da noch mehr tut, so auf dem Fahrerkarussell, je nachdem, wie die Weltmeisterschaft noch ausgeht. Also ich will jetzt ja gar nicht groß unten rufen oder Spekulationen anstoßen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ein Oscar Piastri vielleicht nicht langfristig bei McLaren glücklich wird, sondern sich vielleicht umorientiert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das noch ziemlich Bewegung reinbringt, obwohl wir eigentlich ja wissen, dass viele Verträge bis Ende 2026 festgeschrieben sind oder sogar darüber hinaus. Auch der von Piastri. Aber irgendwie habe ich da das Gefühl, da tut sich noch was.
Tja. Was ist mit Aston
öffentliche
Martin
Schelte im vielleicht Jahr? Noch? Vielleicht ja, bitte. Jens noch die öffentliche Schelte vom Chairman von Ferrari nochmal kurz erwähnen. Das war schon was Besonderes jetzt in den letzten Tagen. Dass da der oberste Boss des Gesamten sich so einmischt und plötzlich öffentlich seine Fahrer deutlich dezidiert kritisiert. Das fand ich schon in dieser Stelle bemerkenswert und völlig unnötig. Aber ganz offenbar haben wir immer wieder auch in diesen Positionen natürlich große Egos. Und ganz offenbar fand er sich bemüßigt, jetzt deutlich zu sagen, die Fahrer Leclerc und Hamilton sollten doch weniger reden und mehr sich aufs Fahren konzentrieren, was sie beide sicherlich gemacht haben. Leclerc war gut an diesem Wochenende, hat dann wirklich am Start des Rennens enorm Pech gehabt, aber die Qualifikationszeit war mit dem Auto in Sao Paulo wirklich gut. Und über die Probleme von Hamilton, den Dauerproblemen, haben wir ja schon gesprochen. Ich habe auch den Eindruck, dass der tatsächlich das Umfeld um ihn, sein Renningenieur, das ist noch nicht die richtige Chemie. Die haben sich noch nicht eingegroovt und verstehen sich offenbar auch nicht so ganz richtig. Also das ist schon ein Drama. Auch wenn wir von Anfang an zu Saisonbeginn an dieser Stelle Stefan Ehlen und ich schon auch gesagt haben, also diese unglaublichen Vorschusslorbeeren, erfolgreichster Fahrer, aktuell noch amtierender Fahrer, noch fahrender Pilot in der Formel 1 plus das erfolgreichste Team. Das war so ähnlich wie damals, als Valentino Rossi zu Ducati gegangen ist. Italienische Traumhochzeit, das hat überhaupt nicht funktioniert. Gegenteil, die Erwartungshaltung war nicht erfüllbar, schlicht und einfach, und hat alle nur gelähmt. Und also bin mal noch gespannt, ob die noch einen richtigen Dreh rausfinden im nächsten Jahr, ob das mit Hamilton doch noch eine Erfolgsstory werden kann. Ich habe da meine Zweifel.
Vielleicht ist es auch einfach der erste Schritt sozusagen hinzu. Wir halten uns alle Optionen offen, wie es so schön heißt. So nach dem Motto, wenn dann mal der Rauswurf kommt oder die Trennung von Hamilton, weiß ich nicht, ob das passiert, ja. Aber dann kann man immerhin sagen, quasi, ja, wir haben ihn ja ein bisschen die Route ins Fenster gestellt, damals in Brasilien. Und es hat mich tatsächlich auch sehr überrascht, weil der John Elkann ist eigentlich ein sehr zurückhaltender. Und wir haben auch oft hier schon gesagt, dass seit Sergio Marchionne vor ein paar Jahren eigentlich kein Ferrari-Präsident mehr so aufgetreten ist in dieser Vehemenz und auch öffentlich immer wieder gefordert hat, es muss vorangehen, es müssen Siege her und so weiter. Der John Elkann, der war quasi nicht existent, was das Thema anging. Und dann haut der jetzt so einen raus, das ist schon außergewöhnlich. Also da muss irgendwas passiert sein oder es muss irgendwie eine Motivation geben, warum er jetzt hier den Fahrern ans Bein pinkelt und in dieser Form. Also ja, man darf gespannt sein, aber es klingt ein bisschen so, als wäre man nicht restlos davon überzeugt, dass Leclerc und Hamilton die zwei Fahrer sind, mit denen Ferrari wieder an die Spitze zurückkehrt.
Tja, John Elkann. Ich habe es wirklich nachschauen müssen, weil für mich das ein Nicht-Italiener Chef bei Ferrari ist. Ja, mit Enzo hat's begonnen, dann Luca di Montezemolo so lang. Da habe ich jetzt dann doch nochmal nachschauen müssen. John Elkann, tatsächlich der Ferrari-Chef. Ja, das nächste Rennen findet dann in Las Vegas statt. was grundsätzlich eigentlich nur dann spannend ist, wenn man die Totale hat und dann dieses Sphere sieht und dann denken sie, ah, wir sind in Las Vegas, weil an der Strecke könnte man es nicht erkennen. Wir werden zu gebotener Zeit, sprich nächste Woche, drüber plaudern. Danke Stefan Ehlen, danke The Voice. Wir machen eine kurze Pause der Big Show 735.
Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 735. Eine wunderbare Runde, die wir jetzt schon haben. Zum einen mit Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Corbinian.
Servus zusammen.
Und mit Lukas Zara vom Standard in Österreich. Servus, Lukas.
Servus.
Vielleicht kommt auch noch der Roman Stelzl dazu, der mir gerade was schreibt. Komm nicht rein. Gut, das ist nicht die Message, die wir hören wollten. Macht nichts, wir machen jetzt trotzdem weiter hier. Also, wir wollen über Skifahren sprechen. Wir haben aber noch nicht, wir müssen ganz kurz zurückgehen, weil niemand ist ja näher dran an Lindsay Vonn als Corbinian Eisenberger. Und diese Geschichte mit Axel Lünz-Windal und Lindsay Vonn, wir haben sie noch nicht besprochen hier. Corbinian, was steckt da dahinter eigentlich? Wie ernst ist das?
Ja, es ist schon ernst. Also es findet statt, die trainieren zusammen. Und so wie ich das verstanden habe, erhofft sich Lindsay Vonn dadurch einfach nochmal so einen letzten entscheidenden Push für die Olympischen Spiele, die ja in 3 Monaten stattfinden, in ihrem Wohnzimmer in Cortina. Und die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren, als sie beide noch aktiv gefahren sind, und Axel und Swindal genießt ja auch in der ganzen Szene einen wirklich guten Ruf, und mit ein paar skandinavischen Einflüssen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich da nochmal die entscheidenden Hundertstel irgendwie und ein paar Kniffe von ihm erhofft, um dann wirklich irgendwie tatsächlich diese Medaille zu schaffen. Also das ist, denke ich schon, also für mich zeigt dieser Schritt schon, dass sie jetzt wirklich nochmal ernsthaft dieses große Ziel Medaille angreifen möchte.
Lukas, die Art und Weise, wie Lindsay Vonn skifährt, da hätte sich für mich eher Gschäti Leansrud angeboten, weil der fährt ja auch wie ein kompletter Henker. Eigentlich. Und da ist ja der Swindal fast, wobei der natürlich auch immer viel Risiko gegangen ist. Aber glaubst du, das ist das letzte Eizel, das ihr noch fehlt?
Die könnten sich schon noch austauschen, gell? Da gab es einen Sturz in Beaver Creek im Training, wo er sich den Rücken aufgeschlitzt hat, würde ich fast meinen. Es gibt den Salto da in Kitzbühel, den er gemacht hat. Ja, also der hat auch eine Geschichte zu erzählen oder mehrere. Ich habe ja das Ganze ein bisschen als Gag verstanden von der Skifirma. Und dann ist der Swindal tatsächlich in Übersee dabei, beim Training von der Lindsay Vonn. Also das machst nicht, wenn das einfach nur ein Marketing-Gag ist, oder? Also da, seitdem kaufe ich ihnen das Ganze ein bisschen mehr ab. Und wie der Kopp ihnen schon gesagt hat, sie lässt nichts unversucht, dass sie eine Olympiamedaille holt. Sie macht es natürlich auch wieder geschickt in dem Sinn, dass sie sagt, das ist mein Materialcoach. Also sie, das Materialberater, das haben andere sicher auch und tragen es aber nicht so hinaus in die Welt, wie das die Linse wacht. Ist ihr gutes Recht und sind vielleicht auch nicht so bekannte Leute wie bei der Lindsay Vonn, aber ja. Wie gesagt, sie lässt nichts unversucht, um sich auch da ein paar Prozent vielleicht gegenüber der Konkurrenz zu holen, ja.
In einer Sache muss ich noch kurz widersprechen. Also dass niemand so nah an Lindsay Vonn dran ist wie ich, ist natürlich Quatsch. Also mindestens Axel und Swindal und auch diverse andere Reporter haben sie zuletzt interviewt. Also sie war ja jetzt sogar auf dem Titelblatt von dem Time Magazine. In USA tingelt sie durch die Talkshows und die Interviewanfrage der Süddeutschen Zeitung wurde bislang noch nicht erhört.
Nein, das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein.
Ja, so, jetzt begrüßen wir doch den Roman.
Ja, jetzt begrüßen wir doch den Roman. Freut uns, dass du Zeit hast. Roman, unmute dich bitte. Servus, aus deiner Erfahrung, was Kann jemand, also der Lukas sagt Materialberater, da blinkt bei mir sofort die gute alte Ferdinand Hirscher Lampe auf, der ja aus 100 Paar Ski für den Marcel die zwei Paar rausgeholt hat, die er dann im ersten und zweiten Durchgang gebraucht hat. Ist es das auch, was du glaubst, was Swindal geben kann? Ist es irgendwie Linienwahl? Was siehst du da, Roman, mit deiner langjährigen Erfahrung?
Ja, servus erst schon mal. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Swindal da auf jeden Fall bei dem also das letzte Quäntchen, was noch fehlt, auf den Sieg, dass er genau dort helfen kann. Ich habe jetzt in Sölden die Chance gehabt, mit seinem Freund und Pressesprecher ein bisschen zum Reden, um ein bisschen die Hintergründe dessen zu erfahren, was sich da alles abspielt. Das ist eine sehr intensive Zusammenarbeit jetzt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viel Wert liegt auf genau die Infos, die sie genau bei ihm kriegt. Und es geht sicher in erster Linie um diese rein die Geschichte, die sie im Kopf abspielt, und dann um diese mentale Geschichte, die sich da nur der letzte Ausschlag geben. Das Material glaube ich auch, aber wahrscheinlich jetzt nicht so, sie kommen von der gleichen Skifirma, das vielleicht. Aber ich glaube, dass es da reine mentale Geschichte ist. Das ist so verglichen worden, ist es ja mit Boris Becker, Novak Djokovic, gell? Hat er den gebraucht? Ja, vielleicht schon möglich. Aber da ist es auch nur um das Quäntchen noch gegangen, was es dann noch herausgeholt hat. Ja. Dann ja auch sehr erfolgreich bei die zwei natürlich, am Anfang zumindest. Und von daher, ich glaube, es geht nur noch um dieses, ich glaube, im Tennis hat man es mal die Supertrainer genannt, gell? Ich weiß nicht, ob das noch so gängig ist, der Begriff. Aber ich glaube, genau das spielt sich hier auch ab, und das ist nur so ein Selbstbewusstsein-Boost. Aber anscheinend hängt er sich wirklich voll rein. Jetzt in St. Moritz und in Val d'Isère werden zusammen auftreten. Also er wird auch da an der Piste sein und sich das auch im Weltcup jetzt mal die ersten zwei Stationen, wo sie mitfahrt, dann auch vor Ort anschauen. Und was ich jetzt gehört habe, eben, also das ist nicht mehr als dieser BR-Gag, was das hier mal den Anschein gehabt hat, sondern da wird schon richtig, richtig gearbeitet, eben auch in Chile und ja, zuletzt.
Ja, erstaunlich, erstaunlich. So, aber bis zum Speed haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt, Lukas, kommt Levi. Also ich verstehe, warum Sölden wichtig ist, ja, alle sollen irgendwie Lust bekommen aufs Skifahren, sollen früh genug ihre neue Ausrüstung kaufen, selber schuld, wer es wirklich macht, der im Herbst sich neue Skier kauft, das ist was anderes, aber Sölden verstehe ich, Levi verstehe ich nicht, warum gibt's Levi, Lukas? Niemand würde freiwillig nach Levi reisen, um dort Ski zu fahren, dort ist nie hell, die Piste ist flach, ich weiß es nicht.
Also wenn ich unendlich Zeit und Ressourcen hätte, würde ich sofort nach Levi mitfliegen und mir die Rennen dort anschauen und Skifahren gehen dort. Ich würde das sehr gern mal sehen. Ich stelle mir das sehr romantisch vor, fast irgendwie. Vielleicht ist es eh genauso fad, wie du es eher dir vorstellst. Warum es Levi gibt, ich denke, das hat schon auch noch mit Kalle Pallander und Tanja Puti einen zu tun, dass man da einfach Finnland auch in den Weltcup bringt. Damals waren das zwei absolute SpitzenläuferInnen. Und SeriensiegerInnen. Dort oben hast du natürlich eigentlich vermeintlich eine Schneesicherheit. Was die Instagram-Stories von den ganzen Weltcup-Athletinnen und Athleten zeigen, ist es nicht so. Also da war bis vor ein paar Tagen wirklich nur so ein weißes Band, dass man eigentlich nur von übermotivierten Alpen-Skigebieten kennt. Das war auch jetzt nicht so viel. Vorhanden, aber jetzt sind die Temperaturen gesunken und jetzt schaut es ein bisschen winterlicher aus dort. Und ich glaube, das sind zwei Gründe. Einerseits den Namen Weltcup ein bisschen auch begründet zu führen, damit man da ein anderes Land dabei hat und diese Schneesicherheit, dass man da einfach hingeht, wo Mitte November, Anfang Mitte November schon wirklich Schnee liegt und das war in den letzten Jahren ja doch immer der Fall, aber so ganz sicher kannst du da eh nie sein.
Tja, jetzt nicht der spannendste Slalom, aber spannend, Corbinen, die Frage, Linus Strasser, jetzt waren wir bei Lindsay Vonn und bei Axel und Swindal, beides Headfahrer und der Linus ist auf Head gewechselt. Was erwartest du dir vom Linus auf Head, weil ich bin mit dem Head-Slalom-Ski bei den Männern, Bin mir echt nicht sicher.
Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, als ich das erfahren habe. Er ist ja im Sommer umgestiegen und nach 10 Jahren bei Rossignol. Und das hat er auch zuletzt doch ziemlich gut funktioniert, kann man sagen. Also auch wenn die vergangene Saison für den Linus etwas schwierig war, als es dann drauf ankam, bei der Ski-WM in Saalbach hat das ja dann doch nochmal gezeigt, dass er was drauf hat. Und ja, es gibt ja diesen Satz, never change a winning team, und Skifahrer und Ski sind ja irgendwie auch so eine, ja, so ein eingespieltes Ding. Ich selber habe 16 Jahre meinen Elan Slalom-Ski gefahren. Das war sicherlich ein bisschen zu lang, weil der irgendwann wirklich ausgenudelt war.
Und in Rennen ist Sens an Ingemar Stenmark, hoffe ich, an den du gar nicht mehr gekannt hast, weil du zu jung bist, um Ingemar Stenmark zu
kennen. Ja, aber die Profis kriegen ja immer das neue Material. Also insofern, ja, mei. Auf der anderen Seite ist es spannend. Vielleicht hatte er zuletzt irgendwie mit dem Material von Rossignol irgendwie auch seine Schwierigkeiten oder hatte da die eine oder andere Ärgernisse irgendwie zu verdauen. Und mei, er hat gesagt, jetzt ist er 33. Wenn er so einen Schritt geht, dann muss er das jetzt machen, weil sonst ist es eh zu spät. Jetzt hat er das eben gesagt, vor Olympia probiert er das aus. Mei, wir werden am Ende wieder schlauer sein. Wenn es gut läuft, dann hat er alles richtig gemacht, und wenn nicht, dann werden ihm einige vorhalten, warum hast du das riskiert? Ich selber kenne jetzt die beiden Skimarken nicht so gut, dass ich sagen könnte, was ich da jetzt mehr empfehlen könnte, aber nein, am Ende ist der Ski auch nicht alles. Es gibt auch immer noch eben den zweiten Teil, nämlich den Fahrer, und da hat ja der Linus jetzt in Sölden, kann man das jetzt nicht wirklich bewerten. Ich meine, der ist mit Startnummer 60 da im Riesenslalom gestartet, den er eh relativ wenig jetzt auch wieder trainiert hat. Also der wird voll auf den Slalom gehen. Ja, und aus deutscher Sicht, ja, ist er sicherlich der, auf den wir schauen werden. Spannend ist aber auch der Anton Kramme, der in Sölden schon gezeigt hat, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Der ist jetzt, ich glaube, 27, sehr gutes Skifahreralter, und der wirkt auf mich so. Ich habe ihn vor 2,5 Jahren mal beim Training getroffen in der Nähe von Meran in Pfelders, und da war der noch so ein, wirkte er noch wie so ein, ja, so ein bisschen schüchtern, fast wie so ein Bubi, und wenn der jetzt da steht, so wie bei der Einteilung in Nürnberg vom DSV, da hat man schon das Gefühl, der Mann strahlt durchaus Stärke und Selbstvertrauen aus jetzt, und da hat sich so ein bisschen was getan, auch in seiner eigenen Wahrnehmung.
Tja, der Krammel Anton hat den Roman natürlich schon in Sölden erfreut, aber noch mehr möchte ich sagen, und ich sehe jetzt bei Insta über den Kanal von der FIS permanent ein Interview mit Blackie. Also Marco Schwarz, finde ich, erstaunlich gut Englisch spricht. Und eigentlich, Levi, müsste doch Roman theoretisch, vor allen Dingen unten raus, ist doch genau das, was dem Blackie liegen müsste. Oder erwarte ich da schon wieder zu viel nach dem zweiten Platz in Sölden? Es ist flach unten raus, gut, das liegt dem Feller auch, um die beiden wahrscheinlich aussichtsreichsten Österreicher zu nennen. Aber was glaubst du, ist realistisch, was man von Blackie erwarten darf? Oder fährt er vielleicht jetzt schon auf Durchkommen im zweiten Saisonrennen, damit er den Odermatt im Gesamtweltcup überholt?
Ja, jetzt hast du mir ein bisschen zu schnell erwischt. Ich glaube, dass er 28. ist in der WCSL-Liste, glaube ich. Also er ist auf jeden Fall recht weit hinten, was ich im Kopf habe. Ja, Lukas weiß es vielleicht besser. Ich glaube, er ist einmal recht weit hinten, aber Slalom ist sein. Also das ist, glaube ich, dass er alles kann, wissen wir spätestens seit jeder WM, wo er mitgefahren ist, fast. Ich glaube, also der zweite Platz in Sölden war richtig, richtig gut. Also da hätte ich, der hat ja auch, wo er mit uns geredet hat, immer so durchgeklungen, das Slalom ist schon noch seins. Also ist doch noch das, wo er unbedingt noch aufholen will, wo er unbedingt noch vielleicht am meisten Feuer sogar hat. Also ich werde auf jeden Fall, also ich glaube, Odermatt wird er wahrscheinlich jetzt, ja, ist wahrscheinlich ein ganz eigenes Thema. Aber ich glaube, dass er da richtig, richtig gut sein kann. Ich traue ihm richtig viel zu, wie du sagst, schon Levi, das elendsflache Stück da unten außer. Also bin ich ganz bei Lukas seiner Meinung. In den letzten Jahren, sie haben nicht umsonst da 3-4 Jahre pausiert. Also das ist ja nur noch mit Depot-Schnee abgegangen. Ich kann mir jetzt letzte Levi-Schneefall-Bilder, also ist schon ein bisschen, dämmert schon ein bisschen bei mir, aber vielleicht ist auch meine Erinnerung nicht mehr gut. Aber die arbeiten ja seit Jahren nur noch mit dem Snowfarming. Aber auf jeden Fall, ich traue Marco Schwarz auf jeden Fall viel zu. Ich traue, überraschenderweise traue ich wirklich auf die Slalom-Ski am meisten zu, weil in jedem Gespräch, wo ich jetzt gehabt habe, jetzt sind doch einige Gespräche, das ist schon vom Eishockey-Camp im Juli über, keine Ahnung, September und Oktober Termine gezogen habe, hat immer den Slalom eigentlich so, das war so sein, dass er da im Slalom wieder mehr brennt. Und er ist ja, in Wahrheit ist er ja, das ist genau sein Ding, gell. Man, natürlich kann er viel und alles, gell. Aber ich, ganz ehrlich gesagt, ich traue ihm jetzt heuer, so wie er klingt und so wie er beim Wort Slalom so mit die Augen glänzt, traue ihm ehrlich gesagt, dass er da im Slalom am ehesten noch vorkommt. Aber vielleicht geht's, ist er ein Rohrkrepierer, weil er natürlich sehr viel gleichzeitig machen will, aber ich traue ihm viel zu.
Lukas, was, vielleicht auch deine 2 Cent zu Blacky und dann aber ganz generell im Slalom und auch vielleicht gleich zur Absenz von Marcel Hirscher, von dem ich glaube, dass er im Slalom tendenziell weiter weg ist von der Weltspitze als im Riesenslalom.
Zum Blacky, ja, wenn's, also eine Ausfahrt vom Steilen ins Flache, da ist er wahrscheinlich der Beste auf der Welt sogar, ja, im Slalom auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wie er sie oben tut, und ich habe jetzt die Ergebnisse nachgeschaut, der war einmal 10. in Levi, also so sehr liebend tut er den Hang nicht, war jetzt auch nicht so oft dort, eben weil es einige Jahre, vor allem die Männer, einige Jahre dort passiert haben. Zum Marcel Hirscher, ja, da dürfte, ja, diese Krankheit, die er gehabt hat, ihn doch mehr zurückgehaut haben, als ich das erwartet hätte. Also ja, der wird Levi auslassen, und was ich so gehört habe, eben, was ich rausgehört habe, ist, dass sie sich selber gar nicht so sicher sind, was jetzt gescheiter wäre. Sollen wir uns auf dem Slalom oder auf dem Riesenslalom konzentrieren? Sollen wir eh beides machen? Da bringt es auch nichts, dass ich da jetzt spekuliere. Vielleicht weiß da der Roman noch mehr. Aber ja, vor ein paar Wochen habe ich hier ja, glaube ich, auch gesagt, der meint das deutlich ernster, und irgendwie sind da komische, ja, ich vermerke komische Zweifel oder ja, Rückschläge aus dem Team Hirscher da aktuell. Auf der anderen Seite hat er auch jetzt den Luxus, sich da eine Umgebung geschaffen zu haben, wo er absolut das machen kann, was er jetzt macht, nämlich wenn ihm irgendwas nicht passt, sagt er, ja, ist ja wurscht, ich lass aus. Das ist früher nicht gegangen. Früher hat er funktionieren müssen bei jedem Rennwochenende. Wurscht, was da war. Jetzt, es nimmt ihm keiner einen Platz weg. Es ist ihm keiner böse. Er hat von nirgendwo einen Druck, außer von sich selber. Er hat da sich diesen Luxus geschaffen. Bin gespannt. Hoffentlich kommt er bald. Ist lustig. Ist lustiger, wenn es noch eine zusätzliche Marcel Hirscher Geschichte gibt bei solchen Rennen.
Wie groß ist das Interesse am besten niederländischen Skifahrer aller Zeiten bei der Süddeutschen Zeitung, Corbinian? Ist das nur noch eine Story für uns drei, weil wir dem Hirscher halt doch, weil wir ihn halt von Beginn an begleitet haben und ich ihn auch gefeiert habe. Die 2 kritischen Journalisten hier natürlich nicht, haben ihn mal kritisch begleitet, ich völlig unkritisch. Aber ist das Interesse bei dir auch da, Corbinian?
Ja, das ist bei mir und bei meiner Zeitung auch da. Also das Interesse ist sogar so groß, dass wir mit ihm auch was geplant haben in Kürze, ohne dass ich jetzt meine Details gehe.
Also Lindsay Vonn sagt nein, aber Marcel Hirscher sagt ja zur Süddeutschen Zeitung.
Ja, okay. Schon eher.
Ja. Roman, kommt da ein bisschen Neid auf, oder ist der Marcel in den letzten Jahren für euch auch immer gut greifbar gewesen?
Du, ich hatte ihn witzigerweise, ich probiere da eher so die Hintertür normalerweise, man kennt sich ja ein bisschen aus über die Jahre, wie das funktioniert, ich probiere dann eher die Hintertüren zu erwischen, und ich habe jetzt eigentlich ein sehr gutes Gespräch gehabt mit ihm im September, Oktober, über Servus TV. Durch meine Wahl Salzburg-Heimat ist das ja, Wahlheimat Salzburg ist das ja noch ein bisschen einfacher, und über Servus, wenn der dann Servus TV-Termin hat, dann geht sich das immer. Also das ist so ein bisschen dieser Talk im Hangar, das ist eine super Möglichkeit, da sind die recht entspannt, da kommen sie wirklich lange mit denen unterhalten, und die über eine halbe Stunde mit ihnen gesprochen, mit dem Marcel Hirscher gesprochen, war sehr ergiebig, also ansonsten eher schwierig, stimmt schon, ja, da Neid, ja, also wenn die Süddeutsche Zeitung eine bessere Karten hat als die TT, dann würde wahrscheinlich was falsch laufen. Nein, aber passt gut, also im Ski sind wir, glaube ich, eh gut vernetzt, also Ja, also Lizia Vaughan würde jetzt auch nicht unbedingt anfangen. Würde wahrscheinlich über 10 Ecken vielleicht einmal irgendwo dann mal durchkommen, zumindest mit der Anfrage. Aber was ich noch zu Marcel Hirscher sagen würde, da bin ich eher anderer Meinung, was der Lukas ist. Glaub, weil er so gesagt hat, eben so quasi ganz nicht so ernst, oder vielleicht, dass sich da Zweifel einstellen. Ich glaube, ehrlich gesagt, er ist nur aus dem Gefühl heraus und vielleicht der Erfahrung, ich begleite den, glaube ich, Marcel Hirscher seit 13 Jahren, 12 Jahren, 2013. Nur so aus dem Gefühl heraus, glaube ich, er spricht genau umgekehrt. Das ist nämlich, glaube ich, er nimmt es genau jetzt ernst. Und dadurch, dass er absagt. Ja. Dass der Levi weggerutscht ist letztes Jahr und der ist ja nicht weggerutscht in Gurgel, ist er weggerutscht in Levi, dann nicht im zweiten Durchgang gekommen ist. Und ich glaube, das will er nicht nochmal haben. Das will er nicht nochmal haben und man ist doch, er wird da doch interagieren. Er ist ja jetzt ein Unternehmer, kein Tunnelskifahrer mehr. Er interagiert jetzt sicher mehr mit Social Media und anderen. Und er weiß schon, dass der zweite Comeback jetzt viel mehr schon das erste Comeback war groß beachtet und viele, viel mehr haben gesagt, cool, dass er wieder da ist, als die gesagt haben, Schass, was tut er sich da an? Jetzt ist es aber ein bisschen gekippt. Das sind diejenigen, die sagen, cool, das ist viel weniger geworden. Und es viele denken, so tut sich der jetzt noch ein zweites Mal an. Und ich glaube, dass der, und auch schon lange vom Reden mit ihm, also vom Gefühl heraus, der nimmt das sicher viel, viel ernster. Der kommt jetzt zurück, wenn es passt. Und diese Virus-Erkrankung, die er da gehabt hat, ja, sicher, hat ihn sicher auch geschlaucht. Aber dass er es dann nicht trotzdem probiert und quasi sagt, so wie in Sölden damals, wo er der 23. geworden ist vor einem Jahr, jubidoi, probierst. Ich glaube eher, dass das genau umgekehrt ist, dass es jetzt ernst nimmt. Dass es jetzt sagt, wenn ich da zurückkomme, möchte ich auch was zeigen. Und es ist auch so die Trainings, was man für die Trainer und im Hintergrund hört, läuft es auch so ab. Ob es dann so sein wird oder ob das so stimmt, aber das ist eher so mein Gefühl.
Aber ich glaube, Lukas, das hast du eh gemeint, oder? Da hat der Roman ein bisschen falsch verstanden, aber ich meine, du hast das eh fast so gemeint.
Von der Ernsthaftigkeit, das habe ich nie bestritten. Das habe ich, glaube ich, da auch hier gesagt schon. Ja. Das fühlt sich auf jeden Fall mehr so an. Super, wenn dieser Eindruck noch bestätigt wird, wenn man persönlich mit ihm redet. Das glaube ich schon. Und wie gesagt, er hat halt eben auch das perfekte Konstrukt dafür geschaffen, dass er sich diese Freiheit komplett nehmen kann. Und klar, macht Sinn, dass er jetzt einen anderen Ansatz wählt, nichts überstürzen zu wollen, vor allem nach einem Kreuzbandriss. Ja, ja. Macht alles Sinn.
Also am Wochenende Levi, den
Mann. Entschuldigung.
Ja, ja, das ist so, aber bitte nicht auf dem Niveau von Servus TV. Weil also am Wochenende Levi. Jetzt muss ich aber eins noch loswerden und ich hoffe, der Lukas stimmt mit mir überein. Aber wenn ich mir Sölden angeschaut habe, ich brauche auch die Meinung der beiden anderen, aber Lukas, du kürst ja immer gerne die besten Rennanzüge. Ich habe einen ganz klaren Favoriten nach diesem ersten Wochenende. Wen siehst du vorne?
Ich bin sehr gespannt, was du meinst. Für mich ist es Frankreich. Da tut sich sehr, sehr viel. Ja.
Zwei Trommeln hoch. Frankreich, fantastisch.
Wir verstehen uns. Da tut sich sehr, sehr viel auf diesem Anzug. Man checkt es vielleicht beim ersten Blick auch nicht. Aber dann kommt man drauf, schaut es euch genauer an. Das soll, glaube ich, ein französischer Gockelhahn sein. Und es ist Weltklasse. Es ist wirklich 12 von 10. Es ist perfektes Design für einen Skirennanzug. Ja.
Corbinian? Kann der deutsche Bogenanzug da mithalten?
Also was das angeht, war das deutsche Team jetzt nie unter den Top 3, würde ich mal sagen, auch in diesem Jahr nicht. Ich bei der Stilkritik würde ich mir noch ein bisschen mehr Zeit erbeten. Da war ich jetzt ehrlicherweise nicht darauf vorbereitet, dass wir da in die Tiefe gehen. Aber ich schaue mir den Franzosenanzug gern mal an.
Bitte. Also der Braten ist zu kurz gefahren, da konnte ich mir kein Bild machen. Roman? Wen hast du?
Ja, ich finde Braten immer super. Ich finde die brasilianischen Dinge auch super. Ich habe den in Sölden gut gefunden. Aber wenn er nicht lang war und da viel Nebel war und nicht viel zu sehen war, aber ich finde den nach wie vor super. Also, genau. Und die Österreicher.
Gut.
Den wunderbaren, neu eingebauten rot-weißen, super. Das ist immer gut. Österreich leider.
Das ist völlig klar. Raphael Haser schaut immer gut aus. Das auch wenn er nicht Slalom fährt, leider. Das ist klar. Gut, dann danke euch drei. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 735.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
We'll be right back. He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! No! No!
And he's got a touchdown. He is Houdini. What a play. Oh, he's got the first down. How about Roethlisberger?
Big Show 735, der NFL Rundown mit Andreas Renner. Andreas, also vor ein paar Tagen ist Paul Tagliabue verstorben. Sehr, sehr lange Commissioner gewesen in der NFL, aber hat er denn eine Legacy hinterlassen und wenn ja, welche?
Naja, Paul Tagliabue war 17 Jahre Commissioner der National Football League. Da ist es schwierig, keine Legacy zu hinterlassen. Es ist aber auch schwierig, sich bei allen beliebt zu machen. Das ist ihm ganz sicher auch nicht gelungen, aber er war von 1989 bis 2006 Commissioner der National Football League und es gab schon viele Themen, die vor ihm existiert haben, mit denen er aufgeräumt hat. Es gab zum Beispiel zwei große Spielerstreiks in den 80er Jahren und dadurch, dass es gelungen ist, danach ein Collective Bargaining Agreement mit der Spielergewerkschaft zu erstellen, wo einfach viele Dinge schon im Voraus festgelegt wurden. Das hat enorm geholfen, die Situation zu entschärfen. Außerdem wurde zum Beispiel in seiner Amtszeit die Salary Cap eingeführt. Er hat es auch geschafft, dass die Liga bei der Stadionfinanzierung die Teambesitzer unterstützt hat. Also alle Teambesitzer, weil die Liga ist ja der Bund der Teambesitzer, dass alle Teambesitzer zusammen eben sich gegenseitig unterstützen, wenn es darum geht, ihre Stadionsituation zu verbessern. Außerdem gab es TV-Verträge. Fox ist in seiner Amtszeit neu dazugekommen. DirecTV, wo alle Spiele dann tatsächlich live übertragen waren. Die Rooney Rule, wo zum ersten Mal von Vereinen verlangt wurde, dass sie mit schwarzen Trainerkandidaten verhandeln, bevor sie jemanden verpflichten, also mit mindestens einem. Dann wurde das NFL Network gegründet, das ja auch so ein bisschen schwierigen Anlauf gehabt hat, aber inzwischen, glaube ich, ganz gut etabliert ist. Dann hat er es geschafft, dass die New Orleans Saints auch nach Hurricane Katrina sehr schnell wieder nach New Orleans zurückgekehrt sind. Und er hat es tatsächlich geschafft, die NFL medientechnisch und wirtschaftlich in die Jetztzeit zu führen. Natürlich hat sein Nachfolger Roger Goodell gerade an der wirtschaftlichen Front noch viel mehr Erfolge gefeiert, aber Tagliabue war ja auch ein Rechtsanwalt. Man könnte sagen, das war dann so der Schritt, wo die Rechtsanwälte die Macht übernommen haben in der NFL, weil Goodell ist ja auch aus einer Rechtsanwaltsfirma dann zum Commissioner geworden, beziehungsweise hat natürlich vorher zwischenzeitlich schon für die NFL gearbeitet. Und aus europäischer Sicht muss man natürlich ganz klar sagen, es war Paul Tagliabues Idee, die NFL Europe zu gründen, die von seinem Nachfolger Roger Goodell quasi sofort nach dem Ausscheiden aus dem Amt von Tagliabue platt gemacht wurde, weil es ihnen zu teuer war. Aber trotzdem war das der Grundstein dafür, dass wir heute in Europa das haben, was wir jetzt haben, nämlich eine große NFL-Präsenz. Auch Preseason-Spiele in Europa wurden ja schon Anfang der 90er Jahre durchgeführt. Das geht also auch auf die Amtszeit von Tagliabue zurück. Also die Internationalisierung der Liga hat eher nach vorne getrieben und wir alle in Europa wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn Tagliabue da nicht diese nötigen Schritte eingeleitet hätte. Aber es gibt natürlich auch immer Kritik und das, was sozusagen der schwärzeste Punkt auf seiner Vita ist, dass er das Thema Gehirnerschütterungen auf die leichte Schulter genommen hat und versucht hat, das so lange wie möglich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, auch wieder gegen wieder besseres Wissen. Und das ist etwas, was ihm viele Leute nicht verziehen haben. Es hat auch dann eine ganze Weile gedauert, bis er tatsächlich in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen wurde. Aber als Commissioner gehört er da natürlich rein. Und ja, insofern Paul Tagliabue, ein ganz wichtiger, sagen wir mal, Baustein in der Geschichte der National Football League. Und selbst wenn man Roger Goodell nicht mag, und das tun ja viele Leute, ihn nicht mögen, wird man auch, wenn der mal in Rente geht, sagen müssen, der hat schon aus Sicht der Liga viel erreicht. Auch wenn es natürlich immer wieder Möglichkeiten gibt, diese Leute zu kritisieren. Darf auch nicht vergessen, der Commissioner der National Football League ist ja Angestellter der NFL und damit der Teambesitzer. Es ist also sein Job, die Interessen der Teambesitzer zu vertreten. Und dass der dann dabei Spieler nicht unbedingt der beliebteste ist, liegt eigentlich in der Natur der Sache.
Jenes New Yorker Team, das mir weniger am Herzen liegt, nämlich die Giants, haben ihren Coach gefeuert, nämlich Brian Daboll. Und jetzt schreibt die Athletic, dass Mike Tomlin der perfekte Coach als Nachfolger wäre. Und zwar warum? Weil er tough ist, weil er einen Super Bowl gewonnen hat und vor allen Dingen, weil er eine neue Herausforderung braucht. Wie würdest du das bewerten?
Ja, zunächst mal denke ich bei dem Thema Brian Daboll, wenn wir darüber reden, warum macht man sowas? Wir haben ja immer das Problem in der National Football League und da haben wir an dieser Stelle auch schon gefühlt 100 Mal drüber geredet. Wenn man einen Trainer im Verlauf der Saison entlässt, wird man ihn ja nicht zu 100% los, weil was man etabliert im Trainingslager und die gesamte Saison mitzieht, ist ein Spielsystem, das er etabliert, mit der Mannschaft eintrainiert und eine Idee von Football, plus er ist ja beteiligt in der Zusammenstellung der Mannschaft. Und im Idealfall, und bei Footballteams funktioniert das besser als bei Fußballteams öfter mal, im Idealfall passt die Idee des Trainers mit den Qualitäten der Spieler zusammen, sodass das ein Ganzes ergibt, das irgendwie sinnvoll zusammenpasst. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn ein Trainer dann während der Saison geht, das System ist noch da, die Spieler sind noch da, die für dieses System verpflichtet wurden. Man kann also nicht einfach auf ein Knöpfchen drücken und sagen, es kommt ein neuer Trainer, jetzt machen wir alles anders. Das geht nicht. Deswegen findet in der NFL auch nicht das statt, was wir aus der Fußball-Bundesliga kennen, nämlich nach einer Trainerentlassung wird ein Trainer von außen geholt. Nach einer Trainerentlassung während der Saison wird in fast allen Fällen jemand aus dem eigenen Trainerstab zum Cheftrainer gemacht und das System bleibt größtenteils erhalten. Man kann natürlich immer mal wieder ein bisschen ab und zu geben an der ein oder anderen Stelle an ein paar Schräubchen drehen, damit sich vielleicht insgesamt ein paar Sachen verbessern. Aber das Team komplett auf links drehen und eine komplett neue Taktik einzuführen, das ist schlicht und einfach unmöglich. Deswegen geht es jetzt erstmal darum, jemanden aus dem eigenen Trainerstab zu finden, der das Team führt. Und das ist gelungen. Man hat Mike Kafka aus dem offensiven Trainerstab zum Cheftrainer gemacht. Das ist einer, der schon viel Erfahrung in der NFL gesammelt hat, der auch tatsächlich schon bei anderen Teams mal als Head Coach im Gespräch war, hat auch schon als Offensive Coordinator gearbeitet. Das ist jetzt der das Team erstmal führt. Wenn der das jetzt gut macht, wenn es eine Verbesserung gibt, wenn er aus dem vorhandenen Personal und dem System mehr rausholt, als das unter Daboll möglich war, dann ist das vielleicht auch die erste Option, wenn es darum geht, einen neuen Headcoach langfristig zu verpflichten, dass man den Interimscoach dann zum Vollzeitcoach macht. Und die New York Giants sind insgesamt sowieso ein Team, bei dem die Besitzer sehr darauf achten, nicht ständig die Trainer zu wechseln. Also die tun sich immer schwer damit, sich zu trennen. Oder man kann auch sagen, sie haben die notwendige Geduld. Und die Giants waren ja auch über die Historie der NFL insgesamt meistens ein relativ erfolgreiches Team. Deswegen, Mike Tomlin ist aus meiner Sicht jetzt gar nicht so das große Thema an diesem Punkt. Kann man allerdings vorstellen, als Pittsburgh Steelers-Fan, dass man da mittlerweile an einem Punkt ist, wo man sagt, naja, unter Mike Tomlin sind wir immer gut, aber nie richtig gut. Und lass uns doch da mal einen Schlussstrich ziehen und jemand Neues holen. Vielleicht würden dann einige aufatmen. Die Pittsburgh Steelers sind das Aushängeschild dafür, dass man sich von Trainern nicht trennen will, wenn es keinen konkreten Grund gibt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auch Leute wie Bill Cowher standen auf der Abschussliste der Öffentlichkeit. Die Steelers haben an ihm festgehalten und hinterher noch Super Bowls mit ihm gewonnen, oder einen Super Bowl mit ihm gewonnen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob Mike Tomlin überhaupt eine realistische Option ist. Mike Tomlin ist aber ein sehr hochgeschätzter Coach in der National Football League von praktisch allen Beteiligten, wahrscheinlich von allen, die nicht Fans der Pittsburgh Steelers sind, mehr als tatsächlich von den Steelers-Fans. Aber Mike Tomlin ist auch eine bestimmte Sorte von Head Coach. Der ist, der macht das sozusagen geschäftsführermäßig. Also er ist weder Offensive Coordinator noch Defensive Coordinator, sondern er hat die Gesamtübersicht und gibt die großen Linien vor und lässt dann seine Coordinator die Arbeit machen. Und das ist vielleicht gar nicht das, was manch andere NFL-Teams suchen, gerade bei den Giants mit Jackson Dart, wo ein junger Quarterback da ist, der gefördert werden muss. Vielleicht will man da tatsächlich einen Headcoach haben, der auch genau das macht, nämlich als Offensive Coordinator sehr eng mit dem Quarterback zusammen zu arbeiten, damit man für die Zukunft alles rausholt.
Monday Night Football, nicht besonders high scoring in dieser Woche. 10-7 gewinnen die Eagles, also die Super Bowl Champions, gegen die Packers. Ist das jetzt schon ein Zeichen, dass auch in diesem Jahr vielleicht Defense wieder Championships gewinnen könnte?
Ja, da wollen wir die Klischees von vor 20 Jahren zurückbringen. So klingt das ein bisschen bei dir gerade. In den letzten Jahren, seit die Chiefs und die Bills dominante Teams in der Liga sind, auch bei den Patriots, ist das Thema Defense Wins Championships eigentlich durch. Ja? Gerade in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, ist es absolut möglich, mit einer herausragenden Offense und einer durchschnittlichen Defense ein Super Bowl zu gewinnen. Also, wenn man die beste Offense der Liga hat, reicht Verteidigung Nummer 16 oder so, was jetzt absoluter Ligadurchschnitt wäre, am Ende den Titel zu holen. Und natürlich kann es auch umgekehrt funktionieren, wenn man eine mittelmäßige Offense hat, aber dafür die beste Defense der Liga, dann kann man auch mal erfolgreich sein. Allerdings zeigt sich halt über die Jahre hinweg auch, dass erfolgreiche Offenses sich leichter tun, von Jahr zu Jahr diesen Erfolg zu wiederholen, während erfolgreiche Defenses deutlich größeren Schwankungen ausgesetzt sind. Das heißt, eine herausragende Defense im einen Jahr ist dann vielleicht im nächsten Jahr tatsächlich nur noch Mittelmaß, und zweimal Mittelmaß reicht dann natürlich nicht, um den Super Bowl zu gewinnen. Aber ansonsten war es halt ein punktearmes Spiel, Monday Night Football. Ich würde nicht so furchtbar viel reinlesen.
Die Dolphins, ja, die Miami Dolphins, über die wir vor 2 Wochen noch richtig geschimpft haben, of all teams, Andreas, die schlagen die Bills und parallel gewinnt New England. Was spricht jetzt eigentlich noch dagegen, dass die Patriots tatsächlich die AFC East gewinnen können?
Naja, nichts spricht dagegen, dass die New England Patriots die Division gewinnen. Sie sind da ja vorne mit dabei. Der heißeste Konkurrent sind natürlich die Buffalo Bills, die sich erstaunliche Leistungsschwankungen leisten. Also die Chiefs schlagen und dann gegen die Dolphins verlieren. Das sind halt Sachen, die erwartet man nicht wirklich von einem absoluten Top-Team. Und das ist natürlich langfristig gesehen ein Problem und macht einen auch ein bisschen skeptisch, was die Chancen der Buffalo Bills angeht, dieses Jahr tatsächlich endlich den Super Bowl zu gewinnen, weil zu den heißen Kandidaten haben sie vor der Saison selbstverständlich dazugehört, aber ich glaube nicht, dass es im Moment ein realistisches Szenario ist. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind jetzt gerade so ungefähr in der Saisonmitte, da passiert noch so viel. Ich erinnere mich, als die Bucks mit Tom Brady den Super Bowl gewonnen haben vor ein paar Jahren. Also vor Anfang Dezember wäre man gar nicht auf die Idee gekommen, dass die zu den Kandidaten für einen Super Bowl-Sieg gehören könnten. Und am Ende haben sie es dann geschafft. Also auch da, glaube ich, sind wir früh dran. Ich weiß, wir wollen immer so früh wie möglich und am liebsten die Ersten sein, die Erkenntnis haben, was in der NFL in dieser Saison genau passieren wird. Und die Realität ist, es geht halt einfach nie.
Vorher haben wir im Handballteil darüber gesprochen, dass es das Superklassiko-Wahnsinns-Wochenende wird. Also ein richtiges Schlagerspiel auch an diesem Wochenende, Andreas, in der NFL. Und zwar Seahawks at Rams. Wenn man sich die Power Rankings bei Sports Illustrated anschaut, dann sind das die Nummer 1 und die Nummer 2 am letzten Spieltag. Beide über 40 Punkte gescored. Erwartest du jetzt auch an diesem Wochenende einen offensiven Shootout?
Ja, das sind natürlich sehr, sehr starke Offenses und zwei der Aushängeschilder offensiv. Das Problem ist natürlich auch, defensiv sind die auch nicht so schlecht. Die Rams haben eine herausragende Front Seven, vor allen Dingen eine Defensive Line, wenn man da die Outside Linebacker mit dazu zählt. Die haben die meisten Sacks der NFL erzielt insgesamt und haben da eben auch herausragende Qualitäten und die Seahawks haben insgesamt eine sehr starke Verteidigung. Deswegen ist die große Frage tatsächlich, wird das wirklich ein Shootout, weil die Verteidigungsreihen so viel entgegenzusetzen haben, dass das alles andere als sicher ist. Also ich glaube, in dem Spiel ist alles möglich von 16 zu 13 bis 52 zu 49.
Ja, und dann der Rausschmeißer wie immer. Was haben wir sonst noch an diesem Spieltag zu beachten?
Tja, was steht an in dieser Woche? Wir reden jetzt einfach mal über die Spiele, die besonderes Interesse wecken könnten. Bills gegen Buccaneers. Beide haben gut begonnen in dieser Saison. Beide haben zuletzt geschwächelt. Das liegt dann teilweise auch gerade bei den Buccaneers an Verletzungsproblemen. Aber beide haben 6 Siege, 3 Niederlagen, sind noch voll im Rennen drin. Und brauchen aber natürlich dann auch mal wieder ein Erfolgserlebnis. Das wäre Spiel Nummer 1. Die Seahawks gegen die Rams haben wir ja jetzt eben schon erwähnt. Und was das besonders macht, dann haben wir aber auch noch Sonntag 22:25 Broncos gegen Chiefs. Und Sunday Night ist Eagles gegen Lions. Also diese Woche gibt's wirklich ein paar absolute Headline-Spiele. Und da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man sonntags und dann in den Nächten davor und danach den Fernseher anmacht und sich anschaut, was die NFL diese Woche so zu bieten hat.
Ja, das war's. Der NFL Rundown mit Andreas Renner. Danke, Andreas. Kurze Pause in der Big Show 735.
Hier ist Robin Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört Sportradio 360.de.
And now for something completely different.
The remains of the week. Was ist in dieser Woche liegen geblieben? Fußballthema. Das lässt mich nicht los. Ich habe lang gebraucht, bis ich endlich damit begonnen habe. Aber ich habe es ja sowohl bei Alexe als auch bei Martin Conrad angesprochen. Aber diese Dokumentation über den TSV 1860 München ist absolut sehenswert in der ARD-Mediathek. Natürlich vor allen Dingen, wenn man in München wohnt oder mit München irgendwas zu tun hat. Und wenn man auch diese Zeit miterlebt hat, wo das ganz, also organisch, wenn man sie nachher nicht betrachtet, war da gar nichts organisch. Aber damals schien es nur folgerichtig, okay, die 60er steigen auf, in der ersten Liga etablieren sich, dann passt es halt irgendwie, Werner Loran, ein knorriger Typ, knorrig jetzt, ist vielleicht schon die freundlichste Bezeichnung, sicherlich ein Typ, der jetzt als Trainer viele Probleme hätte, mit dem, was gefordert ist, an Trainer sein, aber damals in die Zeit und für 1860 München hat das gepasst, auch mit der Mannschaft, und da waren ja richtig spannende Spieler dabei, und dann gab es eben diese Konstellation mit dem Präsidenten. Und ich hatte komplett verdrängt, dass der Karl-Heinz Wildmoser und sein Sohn sich komplett überworfen haben, dann natürlich aus guten Gründen. Also schaut euch das an, und da hätte ich natürlich gerne, aber ich lade ihn nächste Woche an, den Philipp Schneider, der eine herausragende Rolle spielt in dieser Dokumentation. Also Philipp ist wirklich dabei, und Philipp ist so witzig und hat aber auch sieht beide Seiten, hat auch einen guten Draht zum Investor, der ja nie ein Scheich war. Und da hätte ich gern ein bisschen mehr drüber gesprochen. Oliver Fasnacht wäre da natürlich auch ein brillanter Gesprächspartner. Ist nicht so zustande gekommen in dieser Woche. Aber anyway. So, weiteres Thema, das vielleicht hätte besprochen werden können, müssen sollen. Der Deutschlandcup im Eishockey. Da gibt's ja auch eine Zuschrift von Philipp Kaiser, der gesagt hat, naja, letzte Woche Heiko und Jürgen haben sich schon ziemlich aus dem Fenster gelehnt mit der Behauptung oder mit der Forderung fast, dass Leon Dreiseitel die deutsche Fahne bei Olympia 2026 dann tragen soll. Ich hab mir das einfach angehört und denke mir aber auch, es wird nicht werden, ja. Das ist, Leon Dreiseitel hat nicht den Status von Roger Federer, der ja davor, wenn ich mich richtig erinnere, der hat an jeden Olympischen Spielen teilgenommen, bevor er dann Fahnenträger geworden ist. Ich glaube, Federer Fahnenträger 2012 möglicherweise. Und ich weiß aber, dass er 2004 in Athen mitgespielt hat. 2008 hat er Gold gewonnen mit Stan Wawrinka. Ist bei Leon jetzt nicht so, aber das Thema am Wochenende wäre gewesen der Deutschlandcup. Und da hat die Süddeutsche Zeitung jetzt als Verdikt, dass das DEB-Team nur bedingt olympiatauglich ist. Aber da sage ich dann natürlich auf der anderen Seite auch wieder, naja, was hat das jetzt für eine Aussagekraft? wenn die ganzen Überseespieler nicht dabei sind. Herzlich wenig, naturgemäß. Ist so wie bei, gut, die Handballspiele, über die wir gesprochen haben oder nicht gesprochen haben, da gegen Island ein Sieg, eine Niederlage, auch das ist immer nur eine Momentaufnahme wegen der ganzen Verletzungsthematik, aber da hier sage ich, ja gut, was soll man jetzt aus dem Deutschlandcup lernen, wenn die ganzen NHL-Profis da nicht dabei waren auf Olympia? Ist ein kleines bisschen schwierig, aber da hätte man natürlich jetzt über diesen Deutschlandcup mit dem Büchner Franz oder mit dem Starkruben reden können, sollen, müssen, dürfen. Ja, und ein Thema, das letzte Thema, ich habe Dre angefragt in dieser Woche, ging leider nicht, der Junge ist die ganze Woche unterwegs, aber dass jetzt der General Manager der Dallas Mavericks, ich weiß nicht, ob er Stand jetzt schon abgesägt wurde oder abgesägt wird, das ist natürlich ein Hammer und es ist für mich immer noch, es ist unbegreiflich, unbegreiflich, wie man diesen Trade machen kann, wie man einen Franchise-Player, wie ist es in der Hüfte zusammengewachsen? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, wie man Luka Doncic aus Dallas wegtraden kann. Und jetzt muss halt der General Manager, ist es Nico Williams? Bin mir fast sicher. Wird man halt gehen müssen, wenn er nicht schon gegangen worden ist. Aber da gehören natürlich dann immer mehr dazu. Ja, das ist die Ownership-Gruppe, aber denen wird's wurscht sein. Ja, große Trumpisten, wie man hört und wie man weiß. Und also die sind natürlich der Hauptverantwortliche dafür gewesen. Und jetzt nimmt der General Manager dann halt, ist der Fall Guy. Ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht. Und deshalb wäre es ihm spannend gewesen, mit Ray drüber zu sprechen. Ja, sonst jetzt nicht so wahnsinnig viel liegen geblieben. Zumindest nichts, woran ich mich jetzt hier nach Durchsicht aller Unterlagen erinnern könnte. Jetzt ist eine kurze Pause und dann bringen wir uns raus mit Tennis, mit dem Anruf in Turin bei Sebastian Kaiser und bei Paul Reuser.
Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom THW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
Herrschaften, Big Show 735, wir sind jetzt mit Turin verbunden. Mein Hund möchte im Hintergrund begehrt auslassen, den gewähre ich ihm gleich. Aber ich freue mich, dass jetzt mittags Zeit haben. Zum einen Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung. Servus, Sebastian.
Ja, guten Tag, hallo.
Und Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
Ja, servus, Big Show. Ist schon wieder Big Show, Wahnsinn.
Ja, hast gestern Abend 6-3, 6-4.
Das ist Turin.
Das ist Turin. Ja, Philipp Broschreiber hat danach gesagt, das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. Gebt mir mal bitte eure Eindrücke. Sebastian, fang du vielleicht an. Paul hat es ja live kommentiert.
Also Philipp Kohlschreiber habe ich mir dann auch angeguckt. Der hat viele, viele sehr, sehr richtige Dinge gesagt. Unter anderem ist er da, glaube ich, auch mit mir einer Meinung. Letztendlich haben wir ein tolles Spiel gesehen. Das muss man so sagen, qualitativ. Aber es war halt schon ein krasser Unterschied festzustellen, weswegen dann auch Jannik Sinner gewonnen hat. Er hat einem schlicht und einfach bei 7 Breakbällen gegen sich den ersten Aufschlag rausgeholt und Zverev keine Chance gelassen. Und Zverev hat es eben nicht verstanden, die 7 Chancen zu nutzen. Und Sinner seinerseits hatte 2 Breakbälle, die hat er genutzt und demzufolge das Match gewonnen. Das ist ein eklatanter Qualitätsunterschied zwischen der Nummer 2 und der Nummer 3 der Welt. Das kann man sich nicht vorstellen, ist aber so. Und ja, deswegen muss ich sagen, Jannik Sinner hat all das bestätigt, was man von ihm in diesem Jahr gesehen hat, zumindest bei den Australian Open und dann nach seiner Sperre. Und muss ich sagen, ja, gut ab. Und da hat Zverev einiges zu tun, wenn er ihn diese Woche, wie er sich ja gewünscht hat, nochmal sieht, nämlich im Finale. Da muss er erstmal noch 2 Spiele überstehen, unter anderem womöglich dann im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz, wenn er denn dieses Halbfinale erreicht. Und ja, das ist spannend, aber da muss er halt ein bisschen konsequenter, ein bisschen, ja, den Killerinstinkt ein bisschen mehr rausholen oder überhaupt rausholen, wenn es in die entscheidenden Phasen geht.
Also, erstens mal an diesem Freitag, wir waren ja alle drei in New York und ich habe dir gesagt, Sebastian, er kann gegen Felix nicht verlieren. Ist völlig unmöglich, dann hat er verloren.
Ja.
Jetzt spielt Felix richtig gut. Also ja. Das ist ein offenes Spiel am Freitag, finde ich. Ich glaube aber, wenn er ins Halbfinale kommt, dass er Alcaraz schlägt. Aber zuerst du, Paul, jetzt noch zu gestern Abend.
Jo, sehr gerne. Also da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder aus dem Presseraum, aus dem PK-Raum ein bisschen erzählen. Sebastian und ich, wir haben dann auch diskutiert. Ich habe mich ein bisschen früh, gebe ich auch zu, im Kommentar festgelegt und habe gesagt, er spielt am obersten Limit. Sascha Zverev spielt eines seiner besten Matches des Jahres. Das war so beim Stand von 4-4. Oder, ja, letztendlich hat ihn Sinner vom Ergebnis her deutlich distanziert. Das muss man sagen. So, und dieses Big Point Play bei Sinner, da gebe ich Sebastian zu 100% recht. Das ist ein enormer Qualitätsunterschied. Und es ist dann wie so häufig gewesen, das haben wir, glaube ich, im Kommentar auch ganz gut rausgearbeitet. Kohli hat es genau getroffen wieder. Du siehst bei Sascha, er will eigentlich natürlich die offensive Position einnehmen, aber es fällt ihm dann so schwer und bei Sinner ist es ganz natürlich. Und Sinner packt sofort zu mit dem ersten Schlag, mit der ersten Gelegenheit beim Return manchmal, Entschuldigung. Ja, greift er zu und Sascha wird dann weggedrückt. Und verpasst natürlich auch dann, er hatte die Möglichkeit, auf 5-5 zu stellen, hat da eine falsche Entscheidung getroffen, war da vielleicht zu zögerlich, hat vorher mit der Vorhand so ein bisschen in diesem Spiel gewackelt. Und das war dann entscheidend. Und selber, finde ich, hat er sich aber bei den Breakchancen, die er sich wunderbar erarbeitet, hat er sich nichts vorzuwerfen. Denn Sinner spielt es dann einfach, ja, grandios, trifft immer den ersten Aufschlag. Da war nichts zu holen, aber jetzt schauen wir doch mal. Er hatte bei den Australian Open im Finale in drei Sätzen nicht eine einzige Breakchance. Richtig bitter. Und jetzt hatte er gestern sich 7 in zwei Sätzen erarbeitet. Und die Art und Weise, wie er aus den Startblöcken rauskam, das war schon so ein Signal. Hey, in den Rallyes kann ich gegen dich was ausrichten. Ich habe einen ganz klaren Plan. Es war taktisch nochmal eine andere Herangehensweise. Schnell in die Vorhand angreifen. Auch viel mehr auf den Rückhand-Longline-Schuss gehen, wenn die Möglichkeit da ist. Oder auch Vorhand-Cross-Rally da auf keinen Fall zurückziehen gegen Sinner. Das ist ein Weg. Sinner hat es natürlich dann wieder gut abgefedert alles. Aber ich hatte das Gefühl, auch in der PK, Sascha sehr, sehr kämpferisch. Er hat viel, was er aus diesem Match rausziehen kann, mitnehmen kann. Er hat sich die Breakchancen erarbeitet und er hat gesagt, ich hoffe, ich treffe den nochmal in diesem Turnier. Und dann serviert er vielleicht nicht immer beim Breakball den ersten Aufschlag und dann kann ich ihn auch erwischen. Also, und Sinner hat zu mir auch gesagt, es hat sich nicht angefühlt wie ein 6-4, 6-3. Also, insofern, ja, Sinner hat noch seine Nummer. Sinner ist oben auf, aber Sascha ist näher dran. Näher dran, als wir denken vielleicht.
Ja, das vielleicht ein bisschen mehr aus dem Spiel in Wien mitnehmen sollen, weil das war, fand ich dann nochmal eine Klasse besser von Zverev gegen Sinner. Also nicht nur, weil er diesen ersten Satz gewonnen hat, der mit Sicherheit einer der besten, wenn nicht der beste war, den er dieses Jahr gespielt hat. Aber wie gesagt, ich fand das jetzt gestern nicht übermenschlich, sondern eher, muss ich sagen, da hat er ein bisschen wenig aus dem Wien-Spiel mitgenommen, weil da war er konsequenter.
Gut, also was mir in Wien halt auch aufgefallen ist, auch was Paul jetzt gesagt hat, er hat auch in Wien relativ früh begonnen, aus der Cross-Rallye rauszugehen, den Rückhand-Longline zu spielen, bisschen öfter. Big Picture, jetzt hat Sascha das Endspiel gegen Felix Auger alias Sim. Am Freitag, heute Abend, haben wir Lorenzo Musetti gegen Carlos Alcaraz. Sebastian, grundsätzlich waren jetzt schon ein paar Partien dabei, wo man sagen kann, okay, da ist das Publikum gut unterhalten worden, oder? Ich meine, Taylor Fritz gegen Carlos Alcaraz war wunderbar anzusehen. Dann Musetti gegen De Minaur war sehr schön anzuschauen. Auch Auger alias Sim gegen Shelton. Also die Zuschauer kriegen für das viele, viele Geld, das sie zahlen müssen. Jetzt Big Picture, ein bisschen was geboten in diesem Jahr, finde ich.
Ja, bei einigen Spielen überraschenderweise. Also vorgestern Abend dieses Musetti-Spiel, da konnte man jetzt nicht damit rechnen, dass das ein Kracher wird. Und dann war es Tennis auf allerhöchstem Niveau mit unfassbar spektakulären Ballwechseln, je später der Abend wurde. Und das ist schon für alle diejenigen, die da eine Karte für die Night Session hatten und sich geärgert hatten, dass sie eben Carlos Alcaraz nicht sehen konnten, weil der am Nachmittag gespielt hat. Man muss sagen, da sind die schon sehr gut entschädigt worden und haben mit Sicherheit nicht mehr darüber gesprochen, dass sie den Alcaraz nicht mehr gesehen haben. Aber natürlich, wenn du, selbst wenn es klare Ergebnisse sein sollen oder sollten, wenn Sinner und Alcaraz spielen, ist es natürlich trotzdem erstmal per forma ein Erlebnis, die beiden ja zu beobachten, wie die spielen. Und da ist egal, ob die gegen Paul spielen oder gegen Demirnor oder gegen Zverev oder ganz zu schweigen davon, wenn sie gegeneinander spielen im Finale eventuell. Das ist einfach klasse zu sehen. Und ich glaube, für die ATP Finals kann man sich immer eine Karte kaufen. Man bekommt da ja eigentlich immer sehr gutes Tennis zu sehen. Da muss man schon Pech haben, dass man wirklich ein Spiel oder eine Session erwischt, wo eben dann Demirnor gegen wen war es, spielt, wo man dann sagt, na okay, das braucht kein Mensch, dieses Match.
Naja gut, und du hast natürlich vor 2 Jahren was, glaube ich, wo Tsitsipas dann WO gegeben hat nach dem ersten Satz.
Ja.
Du kaufst ein Ticket um 170 Euro und kriegst da wenig zu sehen.
Also was man auch sehen.
Ja, genau. Okay, apropos, ja, Paul, sag gerne noch was zum Einzel, aber kommen wir auch ganz schnell vielleicht noch aufs Doppel. Kevin Kravitz und Tim Pütz hätten das erste Match gewinnen können. Hätten das zweite Match zumindest den ersten Satz gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Jetzt sind sie raus. Du hast mit ihnen geredet. Ich erwarte nicht, dass das irgendwelche Implikationen haben wird kommende Woche für den Davis Cup. Aber Paul, du warst näher dran. Sie waren, glaube ich, schon, sie haben ja selbst gesagt, jetzt sind sie ein bisschen angefressen oder geknickt. Aber dein Eindruck, Paul, bitte.
Ja, ich habe ein bisschen tief reingebohrt auch. Das ist dann auch manchmal, aber das war so dieses Gefühl bei mir. Oh Mann. Die hatten da echt gute Möglichkeiten. Auch im ersten Match natürlich, du sagst es. Und also sie hatten den Satzball im Tiebreak bei eigenem Serve. Dann, ja, falsche Shot Selection habe ich bei Pützi auch nachgefragt. Hat er zugegeben, muss er irgendwie in der Rallye drin bleiben. Der Lob im Doppel, das ist einfach so schwer, weil, also, das Überkopfspiel von allen Weltklasse-Doppelspielern, das ist schon Wahnsinn. Das ist so scharf. Und die bewegen sich da auch so gut, antizipieren so gut. Ja, also schade, als Titelverteidiger dann nach 2 Spielen schon raus zu sein. Jetzt spielen sie heute nochmal, wollen dann natürlich noch ein Erfolgserlebnis hier abholen. Und dann Bologna relativ früh, gibt es dann auch schon die mannschaftliche Einstimmung vom Bundestrainer, von Michael Kohlmann. Ich glaube, das macht jetzt nicht so viel. Also sie haben das Ding letztes Jahr gewonnen, sie haben eigentlich Grand Slam-mäßig wieder etwas enttäuschende Saison gehabt, aber sie haben Shanghai gewonnen, sie haben Halle gewonnen und vor allem das, was, glaube ich, jetzt richtig gut passt, sie sind topfit. Also da sind gerade keine Wehwehchen. Letztes Jahr war da ein großes Fragezeichen vor den Finals mit der Wade von Tempels. Die gehen relativ frisch jetzt auch dann rein in das Davis Cup Finale und da können sie, glaube ich, schon ein ganz entscheidender Faktor werden. Es hat dann immer die spannende Frage, was passiert mit den Einzelspielern? Wie werden die eingesetzt, auch im Doppel? Aber da bin ich gespannt, wie dann aufgestellt wird. Ich sag, also mit, wenn Sascha das durchzieht und Davis Cup spielt, haben wir eine richtig gute Chance mit Sascha auf der 1, Struff auf der 2 und mit diesem Doppel tatsächlich den Davis Cup zu gewinnen.
Das glaube ich auch, denn Sebastian, ich glaube, wenn es aufs Doppel drauf ankommt, dann hat Deutschland das beste Doppel dann kommende Woche in Bologna. Wirst du in Bologna sein?
Das kann ich dir noch gar nicht so genau sagen. Ich warte tatsächlich jetzt erstmal ab, ob Zverev tatsächlich kommt oder ob er dann am Sonntagabend wieder ein Wehwehchen hat. Das weiß man ja alles nicht. Das geht ja bei ihm auch manchmal von Match zu Match, wie man ja in Paris gesehen hat, wo ein super Viertelfinale war und dann Halbfinale dieser Knöchel da angeschwollen ist und er gegen Sinner keine Chance hatte. Aber letztendlich sehe ich es wie ihr. Also dadurch, dass Sinner nicht spielt und Italien dadurch natürlich erstmal mega geschwächt ist, zwar immer noch eine starke Nummer 1 hat, aber eben keine sehr, sehr starke Nummer 1, eine übermenschliche Nummer 1, glaube ich, dass da die Chancen tatsächlich für Deutschland gut stehen, wenn Zverev spielt. Und das Doppel hat immer zuverlässig abgeliefert im Davis Cup. Klar hätte man sich das diese Woche auch gewünscht als Titelverteidiger, dass er da weiterkommen, aber das kann ich jetzt nicht einschätzen, ob denen die Pause vielleicht ganz gelegen kommt und sie jetzt nicht ganz so sauer sind, als wenn jetzt kein Davis Cup anstehen würde, oder ob sie eben erst recht stinkend sauer sind, weil sie eben ganz gerne um jeden Preis der Welt als Titelverteidiger dann, oder als diejenigen, die den Titel verteidigt haben, dann nach Bologna reisen. Also das weiß ich nicht, aber letztendlich glaube ich tatsächlich, sollte Zverev spielen, hat Deutschland tatsächlich eine richtig gute Chance, sehr, sehr weit zu kommen.
Ja, also ich antizipiere, Paul, dass nur, wenn es gegen Spanien geht, dann glaube ich, dass im Doppel dann, ich glaube, wenn es nach den Einzeln nicht entschieden ist, aber dass dann David Ferrer, ich glaube, der wird den Alcaraz mit Granollers spielen lassen. Das ist so mein Gefühl. Das ist ja ein bisschen in die Richtung, was du gemeint hast, dass dann, weil es war bei den Italienern war es ja auch so, dass dann plötzlich Sinner im Doppel gespielt hat. Mit Vavasori oder mit Bolelli, kann man nicht erinnern.
Ja, genau. Und also das glaube ich auch. Und das ist dann natürlich ein X-Faktor. Also das muss man dann schon so sehen. Das kann man nochmal alles durcheinander würfeln und dann. Ich habe gerade überlegt auch, ob mit dem Sascha gut Doppel spielen könnte, ob das ja, nochmal...
Sascha, der Michael Kolmer wird dieses Doppel nicht zerreißen. Außer
das glaube ich nämlich auch. Also da glaube ich auch, warum? Und warum sollte er? Also,
mit Struffi hat er ja schon gespielt. Und das war
ja, Struffpütz, ja, das ist gut. Ja. Struffpütz also, ist ein gutes Doppel. Struff,
das funktioniert also, gut.
Struffpütz, und ich könnte mir schon auch, also das würde er aber, glaube ich, nur machen, wenn jetzt irgendwie Kevin oder Tim angeschlagen sind, wenn verletzt da was nicht passt. Ja, genau. Und wenn irgendwie Sascha und Struffi sich überragend fühlen würden, dann könnte ich mir das sogar auch vorstellen. Aber ansonsten, warum solltest du das aufbrechen? Du hast da so drei so gute Positionen und du hast ein Doppel, also diese Davis-Cup-Bilanz von Krapütz ist einfach nach wie vor, ja, das ist ja sensationell.
Herausragend. Ja.
Herausragend, genau. Und deswegen stick to it, würde ich sagen. Und genau. So. Bitte, jetzt will ich kurz noch eure Prognose, wer holt das Ding? Ist es Titelverteidigung Sinner ganz locker ohne Satzverlust, so wie letztes Jahr? Oder Sinkaras? Nee. Jeder muss das auch einen raushauen, hinten raus.
Nee, ich habe Finale Sinner Zverev und Sinner als Sieger. Sebastian?
Sinner Zverev, cool, ja?
Sebastian?
Ich glaube schon, dass das Finale geben wird, was jeder sehen will, nämlich jetzt mal ohne deutsche Brille, Sinner gegen Alcaraz.
Okay.
Das andere wird mich jetzt überraschen.
Ja, ich glaube es irgendwie auch. Also Alcaraz hat mir jetzt gut gefallen gegen Taylor Fritz. Ich traue Sascha irgendwie auch zu, aber der muss jetzt erstmal Felix packen. Er muss erstmal Felix packen und das wird hart genug und dann glaube ich, ist dann vielleicht Alcaraz im Halbfinale frischer und deswegen Sinner Alcaraz, was wäre das für ein schöner Abschluss? Ja, und dann sage ich aber Sinner.
Ja, das sage ich auch. So, schöner Abschluss. Danke, Sebastian. Danke, Paul. Das war's, die Big Show 735. Ihr müsst in die Halle. Ich muss in den Cutter Room, morgen das Daily mit dem Anchorman und viele, viele, viele andere Dinge auch noch. Danke euch beiden für heute.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!